Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Wir starten 2026 mit dem Thema Steuermythen und wollen natürlich mit den gängigsten Gerüchten etc. aufräumen oder beziehungsweise klären, was wirklich dahinter steckt, ob die wahr sind oder nicht. Zu Gast bei mir im Steueraffenstudio ist Andreas Thaler von der Hoferleitinger Steuerberatung. Hallo Andreas.
Ja, hallo auch meinerseits.
Was werden wir denn heute von dir hören?
Ich habe einen bunten Strauß an Steuermythen vorbereitet. Vielfach geht es da um Irrtümer, mit denen ich immer wieder konfrontiert bin oder die ich irgendwo aufschnappe. Und vielleicht beginnen wir mit ein paar Themen zur Arbeitnehmerveranlagung.
Welche Steuermythe gibt es denn bei der Arbeitnehmerveranlagung?
Verbreitet ist zum Beispiel die Annahme, dass bei einer Arbeitnehmerveranlagung keine Gutschrift herauskommt, weil man ja nichts abzusetzen habe. Diese Aussage, die kann richtig sein, ist aber oft doch nicht richtig. Und warum ist das so? Erstens kommt manchmal eine Gutschrift heraus, auch wenn man nichts abzusetzen hat. Das ist möglich, wenn sich der Bezug unterjährig verändert hat oder wenn man den Arbeitgeber unterjährig gewechselt hat oder wenn man nicht das ganze Jahr über beschäftigt war. In den letzten beiden Fällen können sogar sehr hohe Gutschriften herauskommen, weil jeder Arbeitgeber monatlich so viel Lohnsteuer abführt, als ob man diesen Betrag oder diesen Bezug das ganze Jahr über verdient hat. Gut verdienende Ferialarbeiter können so relativ hohe Gutschriften erhalten. Und zweitens fällt einem vielleicht doch noch was ein, was man absetzen kann, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Für Anregungen vielleicht einfach mal im Internet nach Arbeitnehmerveranlagung oder Einkommensteuererklärung suchen und das Ganze dann am besten eingrenzen auf österreichische Ergebnisse.
Beziehungsweise weiß ich ja, dass ihr ja zum Thema Arbeitnehmerveranlagung ja auch einiges auf der Hoferleitinger Website habt, beziehungsweise möchte ich dann diesen Punkt gleich nutzen, um auf unsere Podcast-Folge zur Arbeitnehmerveranlagung zu verweisen, die ja quasi ab 28.02. immer des Folgejahres möglich ist. Andreas, man hört auch oft eine ähnliche Aussage, nämlich, dass es sich nicht auszahlt, eine Arbeitnehmerveranlagung zu machen, weil man ja vielleicht zu wenig verdient hat oder generell zu wenig verdient, dass da gar keine Lohnsteuer einbehalten oder abgeführt wurde. Kann man das so stehen lassen oder muss man da auch das Ganze hinterfragen?
Das sollte man hinterfragen oder in Finanz Online einfach ausprobieren. Auch wenn man wenig verdient hat oder die mögliche Steuergutschrift mit anderen Posten schon ausgenutzt hat, kann man eine Gutschrift bzw. eine weitergehende Gutschrift vom Finanzamt erhalten. Genannt wird das Ganze landläufig Negativsteuer oder Sozialversicherungsrückerstattung. Man erhält also Teile von abgeführten Sozialversicherungsbeiträgen als Gutschrift. Die Höhe der Gutschrift hängt unter anderem davon ab, ob Anspruch auf den Verkehrsabsetzbetrag oder den erhöhten Verkehrsabsetzbetrag, die Pendlerpauschale oder den Pensionistenabsetzbetrag besteht. Abgesehen davon werden Alleinverdiener und Alleinerzieherabsetzbetrag und Kindermehrbetrag auch dann ausbezahlt, wenn sich in der Berechnung eine Einkommensteuer von Null ergibt.
Andreas, welchen Mythos gibt es bei der Arbeitnehmerveranlagung bzw. bei Steuererklärungen noch?
Zum Beispiel, dass man eine Steuergutschrift in der Höhe der abgesetzten Sonderausgaben, Werbungskosten, außergewöhnlichen Belastung erhält.
Das heißt nicht 1:1.
Genau, nicht 1:1. Denn wenn man eine Spende, also eine Sonderausgabe in Höhe von 100 Euro macht und man ist in einer Tarifstufe mit dem Grenzsteuersatz von 30%, bekommt man nur eine Gutschrift von 30 Euro. Wenn man zum Beispiel 100 Euro für eine Fortbildung in Zusammenhang mit dem Beruf bezahlt, die gehört zu den Werbungskosten, bekommt man wahrscheinlich keine Gutschrift, weil von den Arbeitgebern schon das Werbungskostenpauschale von 132 Euro berücksichtigt wurde. Das heißt, bei den Werbungskosten muss man mal über die 132 Euro hinauskommen. Erst wenn die Werbungskosten darüber liegen, wirken sich diese je nach persönlichem Grenzsteuersatz unterschiedlich hoch aus. Bestimmte Werbungskosten, wie zum Beispiel Pflichtbeiträge an die Sozialversicherung und ergonomisches Mobiliar, werden durch das Werbungskostenpauschale aber gar nicht geschmälert. Bei außergewöhnlichen Belastungen gibt es solche mit Selbstbehalt, etwa Krankheitskosten, Begräbniskosten, Kosten für Pflegeheim. Hier mindert also erstens ein abhängig von der Einkommenshöhe gestaffelter Selbstbehalt die anerkannte Höhe der Belastung. Und zweitens hängt die Höhe der Gutschrift, wie bei Sonderausgaben und Werbungskosten, vom persönlichen Steuertarif ab. Das bringt mich auch schon zum nächsten Thema. Man hört ganz oft, dass es sich nicht auszahlt, mehr zu verdienen, weil man dann ja in eine höhere Steuerklasse kommt und nicht mehr übrig bleibt, obwohl man ja mehr arbeitet.
Ja, quasi weil ja Sozialversicherung und Einkommensteuer oder Lohnsteuer als auffressen, ne?
Genau, dem kann ich nur widersprechen. Auch wenn man in eine höhere Tarifstufe kommt, bleibt mehr übrig. Aktuell beträgt die Einkommensteuer für die ersten 13.300 Euro circa 0%. Für den Teil darüber bis zu 21.617 Euro sind es 20%. Und für den Teil der Einkünfte zwischen diesem Betrag und bis zu 35.836 Euro sind es 30% und so weiter. Das heißt, wenn man in eine höhere Tarifstufe kommt, gilt der höhere Tarif nicht für die gesamten Einkünfte. Für Einkommensteile über 103.000 Euro sind es 50% Einkommensteuer. Aber auch das hört sich schlimmer an, als es ist, weil für Einkünfte in diesem Bereich bezahlt man keine Sozialversicherungsbeiträge mehr. Und nur in ganz wenigen Fällen und in engen Grenzen bleibt tatsächlich weniger über, wenn man mehr verdient. Dazu ein Beispiel. Der Alleinverdienerabsetzbetrag des besser verdienenden Partners hängt davon ab, dass der andere Partner maximal Einkünfte in Höhe von 7.284 Euro hat, geltend für 2025. Jetzt kann es natürlich vorkommen, dass man durch eine Arbeitsstunde mehr knapp über diese Grenze kommt und damit der Alleinverdienerabsetzbetrag von 601 Euro pro Kind wegfällt.
Das heißt, das wäre so quasi die Ausnahme, wenn man mehr verdient.
Genau.
Und damit in die nächste Tarifstufe.
Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hofer Leitinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at.
Kommen wir zum nächsten Steuermodus. Was hast du noch mitgebracht?
Es herrscht die Meinung, dass es keine Spekulationssteuer mehr gibt. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass die Einkommensteuer auf Spekulationsgewinne früher in vielerlei Hinsicht Thema war und immer wieder Gegenstand von Diskussionen war und in den Medien war. Aber in 2012 wurde die Spekulationsfrist für Immobilien abgeschafft und die Immobilienertragssteuer eingeführt. Zugleich wurde die Kursgewinnsteuer für Wertpapiere eingeführt, der realisierte Wertsteigerungen unterliegen, unabhängig davon, wie lange man diese besitzt. Und in 2022 wurden die Kryptowährungen in das System der Einkünfte aus Kapitalvermögen einbezogen. Dadurch ist natürlich der Anwendungsbereich der Einkommensteuer auf Spekulationsgeschäfte kleiner geworden und aus dem Bewusstsein verdrängt worden. Aber es gibt sie noch. Und dieser Steuer unterliegen Gewinne aus der Veräußerung von Wirtschaftsgütern des Privatvermögens, wenn zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als ein Jahr liegt und diese Gewinne im Jahr mehr als 440 Euro ausmachen. Wenn man etwas geschenkt bekommen hat und verkauft, zählt der Anschaffungszeitpunkt beim Geschenkgeber. Das sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man zum Beispiel ein Auto aus dem Leasing herauskauft und mit Gewinn weiterverkauft oder etwas geschenkt erhält und es verkauft oder irgendetwas anderes nach kurzer Behaltedauer wieder verkauft. Egal ob Gold, Antiquitäten, irgendwelche Rechte oder bewegliche Dinge.
Und was nimmst du sonst noch so wahr, wenn du dich mit deinen Klienten unterhältst?
Ja, man bekommt zum Beispiel immer wieder zu hören, wie schlimm oder unfair es sei, dass man für etwas, das man Steuer bezahlt hat, noch einmal Steuern zahlen muss.
Doppelsteuer?
Ja, genau, Doppelsteuer. Da steckt jetzt vielleicht kein Mythos dahinter, aber immerhin das Unverständnis, dass man für etwas noch einmal besteuert werden soll, was hier schon besteuert ist. Diese Sichtweise kann man mit Blick auf unser Steuersystem sofort ablegen, denn der Staat besteuert alles. Sei es Einkünfte oder Vermögen oder Konsum. Und das immer wieder. Auch vom Gedanken, dass alles fair sein muss oder einem System unterliegt, kann man sich verabschieden. Je aktiver man sich am Wirtschaftsleben beteiligt, umso öfter muss man dem Staat etwas abgeben. Besonders gerne werden Abgaben eingehoben, wo es leicht möglich ist. Also zum Beispiel Energieabgaben oder Versicherungssteuer, die von relativ wenigen Unternehmen für ganz viele Verbraucher abgeführt werden. oder in Zusammenhang mit Immobilien, die man nicht verstecken oder aus der Landes bringen kann. Hier wären es zum Beispiel die Grunderwerbsteuer, Eintragungsgebühr, Grundsteuer, Immobilienertragssteuer. Ein Paradebeispiel für das Argument, das dürfe nicht besteuert werden, was schon besteuert wurde, ist die andauernde Diskussion um Erbschafts-, Schenkungs- und Vermögenssteuern. Zu solchen Steuern kann man stehen, wie man will, aber das von den Gegnern vorgebrachte Argument, dass hier verdientes und damit besteuertes Vermögen nochmals besteuert werde, ist eher fadenscheinig. Weil wenn man Geld verdient, dafür Einkommensteuer bezahlt und man kauft damit ein Auto, zahlt man auch wieder Abgaben, nämlich Normverbrauchsabgabe, Umsatzsteuer, motorbezogene Versicherungssteuer und nachher Gebühr für Anmeldung und Kennzeichen. Auch wenn man das Geld nicht verbraucht, sondern investiert, zahlt man dafür Abgaben, wie vorher gerade bei den Immobilien dargestellt. Zumindest werden die Erträge aus der Veranlagung besteuert.
Andreas, kannst du uns jetzt noch ein Beispiel nennen, worüber man sich Gedanken machen kann oder wo vielleicht Unklarheit herrscht?
Ja, es ist zumindest ein Missverständnis, wenn man davon ausgeht, dass wir alle vom Gleichen sprechen, wenn es ums Verdienen geht. Einkommen ist nämlich nicht gleich Einkommen. Der Begriff wird leider oft nicht im steuerlich korrekten Sinn verwendet, auch nicht von öffentlichen Stellen.
Was ist jetzt Einkommen?
Einkommen ist der Betrag, der der Einkommensteuerberechnung zugrunde liegt und im Einkommensteuerbescheid bzw. in der Arbeitnehmerveranlagung so bezeichnet ist. Das ist die Summe der einzelnen Einkünfte abzüglich Sonderausgaben, außergewöhnlicher Belastungen und des Freibetrags für Inhaber von Amtsbescheinigungen und Opferausweisen. Da gibt es kein Bruttoeinkommen und kein Nettoeinkommen. Es ist weder gleichzusetzen mit dem Bruttogehalt, bei dem noch Sozialversicherung und Steuer enthalten sind, noch mit dem Betrag, den man als Dienstnehmer aufs Konto bekommt, weil da ist ja schon die Einkommensteuer abgezogen. Und Urlaubs- und Weihnachtsgeld sind auch nicht im Einkommen enthalten, weil das mit einem niedrigeren fixen Satz besteuert wird. Beispielsweise ist es nicht hilfreich, dass die Zuverdienstgrenze für die Familienbeihilfe als unter Anführungsstrichen zu versteuerndes Einkommen definiert wird. In der gleichen Gesetzesbestimmung wird dann erläutert, was für Zwecke der Familienbeihilfe nicht dazugehört. Das führt im Endeffekt dazu, dass die Grenze für den möglichen Zuverdienst eben nicht das zu versteuernde Einkommen ist. Als Laie kann man damit nicht feststellen, welcher Betrag tatsächlich maßgeblich ist. Aus einer einfachen Internetsuche wird man nicht schlau werden.
Dann ist ganz klar, dass es hier zu Steuermythen oder zu Missverständnissen kommt. Andreas, gibt es weitere Aussagen zu Steuern, die immer wieder vorkommen, aber dann doch vielleicht nicht ganz so richtig korrekt und zutreffend sind?
Ja, da gibt es sicher noch viele. Eine liegt mir am Herzen. Ganz oft höre ich von Klienten, Freunden, Bekannten, dass sie bisher dieses und jenes gemacht haben und in die Steuererklärung aufgenommen haben. Wenn ich dann sage, dass das falsch ist und so nicht funktioniert, wird mir erklärt, dass das doch bisher auch funktioniert hat, vom Finanzamt für in Ordnung befunden wurde, das Finanzamt gar nicht nachgefragt habe und, wenn es Klienten betrifft, ich es weiterhin so machen soll. Zu 90% steckt dahinter der Mythos, dass etwas vom Finanzamt ausdrücklich für gut befunden und auf dieser Basis die Bescheide erlassen wurden. Nur fast alle Bescheide ergehen mehr oder weniger automatisch, ohne dass seitens des Finanzamtes der Sachverhalt beurteilt wird. Wenn sich dann doch einmal ein Finanzbeamter einen Sachverhalt ansieht und Unregelmäßigkeiten entdeckt, sollte man sich im Bereich des Vertretbaren bewegen und allfällige Konsequenzen auch tragen können.
Ist das klar formuliert?
Das Argument, dass man schon öfters mit 100 km/h im Ortsgebiet gefahren ist und das kein Problem war, ist vor der Polizei nicht hilfreich.
Also Gleiches gilt dann auch wahrscheinlich beim Finanzamt. Nur weil es einmal durchgegangen ist, heißt das jetzt nicht, dass ich immer quasi mit 100 km/h im Ortsgebiet fahren kann.
Genau so ist es.
Andreas, vielen lieben Dank für diese gute Übersicht über die Steuermythen. Ich glaube, wir haben da jetzt sehr viel Licht ins Dunkle bringen können, beziehungsweise mit ein paar Missverständnissen aufräumen können. Wenn es jetzt dennoch Fragen zu der einen oder anderen Steuermythe gibt, beziehungsweise neue Steuermythen erscheinen, wie kann man dich am besten kontaktieren?
Ein E-Mail schreiben an Hofer Leitinger unter graz@hoferleitinger.at. Oder anrufen unter der Nummer
05 97 98. Und natürlich könnt ihr eure Fragen zu den Steuermythen auch über unsere Social-Media-Kanäle stellen. Wir leiten die gerne an Andreas und an das Team der Hofer-Leidinger Steuerberatung weiter. Dann danke dir und danke euch fürs Zuhören.
Dankeschön.
Tschüss.
Ciao.
Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, nutzt die Social-Media-Kanäle. Den Steueraffen findet ihr auf Facebook und auf Instagram. Hinterlasst einfach ein Like oder einen Kommentar. Und wenn ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App. Weitere Infos findet ihr auch unter www.steueraffe.at. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, gut gebrüllt im Steuerdschungel.